Wenn du wissen willst, wie du es schaffst, deinen Content genauso klingen zu lassen, wie dein Unternehmen klingt und das über alle Kanäle verteilt, dann ist hier die Folge genau die richtige für dich. Ich habe heute einen Gast, einen Softwarehersteller, von dem du mit Sicherheit schon mal irgendwo was gehört oder gesehen hast. Und zwar ist es das Tool Neuroflash. Ist dafür da, um wirklich Beiträge, Textbeiträge zu generieren, aber nicht irgendwelche Textbeiträge, wie du sie so mit KI generieren kannst, sondern du kannst deine Markensprache festlegen, du kannst Informationen mit hochladen, über die sich das Tool dann bedient und wirklich so schreibt, wie du nachher den Output auch gebrauchen kannst. Aber damit ich dir jetzt nicht alles darüber erzählen muss, habe ich einen Gast dabei, den Hendrik, hat mich angeschrieben und hat gefragt, ob er eine Runde bei mir in den Podcast reinkommen kann. Und da ich ja mit meiner Zielgruppe immer mal wieder so das Thema Content-Produktion habe und viele sich fragen, wie kann ich mich davon abheben, von diesem Standard-KI-generierten Content, denke ich, ist hier die Folge genau die richtige für dich. Hendrik, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Erzähl doch mal 2, 3 Sachen zu dir.
Felix, dass ich hier sein darf. Genau, wie du schon gesagt hast, also ich bin Mitgründer und Co-CEO bei Neuroflash. Habe mein Leben lang schon Startups gemacht. Im Vorfeld hatte ich ein E-Commerce-Unternehmen aufgebaut und eine Agentur und habe da selbst so diesen Painpoint gespürt, gute Texte zu schreiben. Und als dann GPT-3 auf den Markt kam damals, war ich eben mit Jonathan und Henrik, meinem anderen Co-Founder, schon dabei mit den Vorgängertechnologien GPT-2, BERT und so weiter, in unserer damaligen ersten Software schon mit zu experimentieren. Und als GPT-3 rauskam, waren wir eben einer der ersten in Deutschland, die das so verstanden haben, wie das eigentlich funktioniert, und haben das dann damals integriert bei uns. Damals hatten wir noch einen ganz anderen Use Case bei Neuroflash, haben da auch viel ausprobiert. Aber dadurch, dass GPT-3 dann so wirklich sehr menschenähnlich klang, ging es dann da so richtig eigentlich erst los. Also so in der Startup-Sprache würde man Product-Market-Fit sagen. Also da haben wir wirklich gemerkt, dass Leute auch unser Produkt weiterempfohlen haben. Genau, und so ist jetzt die Reise die letzten 4 Jahre. Also wir sind so 1,5 Jahre vor ChatGPT gestartet. Würde ich sagen, sehr viel Glück beim Timing dabei gewesen. Genau, was mich antreibt dahinter, ist wirklich so die Technologie, die Innovation. Ich glaube, jetzt eine Firma aufbauen, jetzt auch gerade im Marketing mit dieser Technologie zu beschäftigen, macht enorm viel Spaß, weil einfach ja Prozesse, Arbeitsabläufe, so wie ich sie vorher kannte, einfach ganz anders jetzt und sehr viel effektiver und effizienter gemacht werden können. Und ja, hoffe, dass wir darüber heute auch ein bisschen auch weitergeben kann, was wir da selbst so machen und dann vielleicht auch für deine Kunden oder für die Community da hilfreich ist.
Was waren denn eigentlich so die Auslöser? Also ich kann mir jetzt schlecht vorstellen, man steht morgens früh auf und denkt sich, und jetzt gründe ich so eine Software oder erstelle ich so eine Software, da gehört ja ein bisschen mehr dazu. Vielleicht auch ein bisschen Background, wo kommst du denn ursprünglich her? Also ich würde mich jetzt etwas überfordert fühlen, eine Software zu programmieren.
Ja, ich bin auch gar nicht der Techie. Also ich habe ganz, ganz früh angefangen, Webseiten zu entwickeln. Also damals schon in der Schulzeit, habe so eine Fernstudium in der 8. Klasse gemacht zum Multimedia-Designer und dadurch so die ganzen Tools, Photoshop, Dreamweaver, damals noch mit HTML irgendwie gelernt. Das heißt so ein bisschen, ich sag mal, es war aber simples Online-Marketing und halt Webseiten entwickeln, es war jetzt nicht wirklich Software programmieren. Und ich wurde so ein bisschen durch meine Mutter, glaube ich, inspiriert. Die ist nämlich seit 35 Jahren, hat sie ihre eigene Softwarefirma. Und wollte deswegen schon immer mehr in Richtung Technologie und was Innovatives machen. So ein E-Commerce war sehr, wir hatten ein Produkt, was aus der Manufaktur kam, handgefertigt. Dadurch habe ich sehr viel im Marketing gelernt, in Richtung Performance-Marketing, organische Reichweiten aufbauen als Nischenbrand. Also habe so wirklich Marketing-Basics gelernt. Und deswegen, als ich dann Jonathan kennengelernt habe auf einer Konferenz, da waren wir beide Speaker, haben wir uns vernetzt. Halbes Jahr später habe ich dann geschrieben, hey, ich bin aus meinem Unternehmen ausgestiegen, also nur auf LinkedIn gepostet, und dann hat er mich angeschrieben, hey, wir suchen jemanden, der hier uns hilft. Wir haben ein Produkt, was nicht funktioniert. Wir haben eine einmalige Technologie, die wir entwickelt haben, mit ersten Kunden validiert, aber wir brauchen noch mehr Unterstützung. Und so bin ich dann eigentlich da auch wieder durch Glück sozusagen reingekommen, dass ich halt Jonathan damals kennengelernt habe. Und wir haben dann zusammen auf Projektbasis erstmal zusammengearbeitet für 2 Monate. Und dann habe ich relativ schnell erkannt, boah, auch wenn da eigentlich ja noch alles sehr chaotisch ist und wir noch nicht genau wissen, was jetzt mit der Technologie, das war eben vor GPT, erkläre ich gleich kurz, was die Technologie kann, was wir damit genau machen wollen. Fand ich es einfach total faszinierend, da mal ins kalte Wasser zu gehen und da einfach von null was zu lernen. Immer mit dem Glück, dass ich selbst nicht die Software entwickeln musste damals, sondern wir auch schon Entwickler hatten. Genau, und die Technologie, die wir Jonathan damals schon validiert hatte, war im Endeffekt so eine Art Vorgängertechnologie zu den GPT-Modellen, die im Endeffekt Gefühle und Assoziationen auch unterbewusst von Menschen hervorsagen kann. Und wie wir wissen, im Marketing entstehen viele Entscheidungen, ob es jetzt ein Klick oder ein Kauf ist, ja im Unterbewusstsein. Und das war halt damals schon so ein bisschen genau unser Sweet Spot zu sagen, wenn jetzt KI kommt, wenn jetzt GPT-3 kommt, GPT-4 etc., die immer bessere Texte produzieren können, dann werden wir als Marketer oder als Brands sehr fähig sein, viel Content zu produzieren. Aber was ist am Ende der beste Content? Der Content, der meine Marke am besten wieder aufbaut, der meine Zielgruppe am besten anspricht, der die Bedürfnisse und eben die Menschen wirklich, sag ich mal, emotional auch anspricht und als relevant dann zählt. Ne? Und deswegen haben wir gesagt, die Technologie ist eigentlich super spannend, eben auch unseren Kunden zu zeigen, wie gut ist jetzt ihr Content, weil Content-Erstellung ist ein sehr subjektiver Prozess, gerade im Agenturumfeld. Du hast ja, glaube ich, dein USP ist, dass du deine Kunden sehr, sehr gut verstehst. Aber bei anderen Agenturen, die sich vielleicht in viele verschiedene Brands und Zielgruppen reindenken müssen, ist sehr, sehr schwer, da wirklich sehr, sehr, sehr guten Content zu produzieren. Und ja, also ich würde sagen, viel Glück dabei und einfach Offenheit und den Antrieb generell mit Technologie was zu machen. Und gerade heute, ne, wo KI auch selbst schon die ersten Prototypen für dich baut, glaube ich, kann jeder am Ende eine Software entwickeln, wenn man sich da reinfuchst. Also ist da die Hürde nicht mehr so groß.
Ja, was ich gerade eben mitgenommen habe, war ja auf jeden Fall das Thema, einfach mal den Mut zu haben, irgendwas zu machen. Das kann ich bei mir auch genauso unterschreiben, auch einfach mal zu sagen, und das probieren wir jetzt mal aus. Und nicht diese typische Angst zu scheitern immer in den Vordergrund stellen, was ja viele machen. Das sehe ich auch so bei meinen Kunden, also die wirklich sagen und auch bereit sind, jetzt mal neue Wege zu gehen, innovativere Wege zu gehen. Und vor allem jetzt hier das hier mit dir. Ich bin kein Freund davon, Texte 1:1 mit GPT generieren zu lassen, weil eben das, was du eben angesprochen hast, die Emotionen völlig flöten geht in der Regel. Und ja, da ist es ja auch wie bei allen Modellen so Shit in, Shit out. Also wenn du halt wenig bis gar keine Inputs da reingibst und dann davon ausgehst, dass nachher irgendwie der Wahnsinnstext rausgeht, ist halt einfach nicht möglich. Und da hilft natürlich so eine Software für dich oder wie du die jetzt hast, hilft natürlich massiv weiter. A, für Agenturen, die es als Dienstleistung anbieten, die wirklich sagen, okay, wir haben einen riesen Kundenstamm. Jeder Kunde hat so seine eigene Zielgruppe, seine eigene Zielgruppenansprache. Und ich stelle es mir dann jetzt so vor, dass du wirklich ein Dashboard hast, wo du die Kunden anlegen kannst, die das Know-how der Kunden quasi in die Software reinfüttern kannst und du sicherstellen kannst, okay, egal wer das jetzt bedient, der Output ist immer gut oder sehr gut und greift halt vor allem immer wieder die Schmerzpunkte auch der Zielgruppe ab. Und das ist das, wo ich mittlerweile auch auf LinkedIn sehe. Ich meine, du bist ja auch da unterwegs. Ja, da rollen sich mir die Füßnägel hoch, wenn ich mittlerweile da teilweise die Beiträge sehe, wo ich mir denke, ey, wenn ihr gar keinen Bock mehr habt, irgendwas selber zu schreiben, dann lasst es doch. Und das ist auch der Punkt, weshalb ich auch mit meinen Kunden immer rangehe und sage, lasst uns den Content irgendwie in Form von einem Podcast, in Form von einem Video, wie auch immer, generieren und das Transkript nutzen. Und da wäre jetzt meine Frage, ist sowas auch in Neuroflash möglich, dass du sagen kannst, man lädt auch Transkripte von fertigen Inhalten hoch und nutzt diese dann, um die weiter zu verarbeiten?
Ja, leider nicht. Ist auch ein Anwendungsfall, den ich oder den wir im Marketing bei uns sehr viel machen. Tatsächlich aber kannst du bei uns Dokumente hochladen und auch lange Texte. Aber es ist jetzt noch nicht so perfekt optimiert so für diesen Use Case. Ich gebe hier deine Podcast-URL oder YouTube-URL an und wir transkribieren dir das und machen daraus dann direkt schon 5 Vorschläge für einen Hook oder so. Das leider noch nicht. Aber theoretisch kannst du ein Transkript, so wie bei ChatGPT, auch hochladen bei uns und damit dann weiterarbeiten. Da haben wir genau die gleichen Längen und Kontextfenster und so.
Das ja, so meinte ich das auch. Also ja, so, genau, so meinte ich das auch, dass man das Transkript quasi nativ hochlädt, jetzt gar nicht unbedingt mit einer Schnittstelle, die erstmal die Audio transkribiert.
Okay. Nee, das kannst du machen, ja.
Ja, weil das ist ja eine, also da sage ich halt immer, das ist dann zumindest dein eigenes Wort, deine eigene Sprechweise. Du könntest rein theoretisch sogar deinen Schreib- und Sprechstil aus diesem Transkript ableiten. Und das sind halt so Punkte, die viele einfach unterschätzen. Da wird dann gesagt, erstelle mir einen Beitrag zu dem und dem Thema. Ja, und dann erstellt ja jede KI in irgendeiner Art und Weise den Beitrag zu dem Thema. Und dann denkt man sich beim ersten Entwurf so, naja, so richtig, der Knaller ist es nicht. Mhm. Ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist. Du bist ja jetzt noch viel länger in dem Bereich KI drin, als ich das jetzt bin. Aber wenn ich so bei meinen Kunden über die Schulter schaue, wie die teilweise mit KI umgehen oder auch andere, da denke ich mir, immer schon, okay, es gibt viele auf dem Planeten, die deutlich weiter sind als ich. Und wenn ich dann so die andere Seite sehe, denke ich mir, ich bin schon meilenweit fortgeschritten, weil ich einfach ganz anders an das Prompting rangehe, an die Struktur rangehe, dass ich wirklich ganz gezielt von vornherein schon den Aufbau gestalte. Und da ist natürlich deine Software wieder ideal für Leute, die eben nicht so tief da drin stecken.
Also das sehen wir auf jeden Fall so ein bisschen diese, wie gut bist du schon mit KI, wie stark beherrschst du das Thema Prompting, wie stark möchtest du es auch vielleicht beherrschen. Ne? Dass das ein elementarer, ich sag mal, Entscheidungsweg ist. Also bei uns in der Software bedienen wir sozusagen beide Gruppen. Ne? Du hast wie in ChatGPT ein freies Feld, wo du quasi über deine Prompting-Skills zu guten Texten kommst. Aber wir bieten eben auch sogar so eine Art Prompt-Verbesserer oder Templates, wo du gar nicht mehr prompten musst. Ne? Und da sehen wir schon, dass es auf jeden Fall, wie du sagst, gerade allein, dass wir jetzt darüber reden, ich weiß nicht, ob wir immer noch die Early Adopter sind, aber wenn du so diese Innovationskurve dir anschaust, wir sind auf jeden Fall ganz weit vorne und es gibt so viele Leute, die eben damit noch gar nicht wirklich arbeiten oder noch gar nicht verstanden haben, was es eigentlich ist. Und das ist auf jeden Fall auch so ein bisschen verstehen wir uns als unsere Verantwortung, da Aufklärungsarbeit zu leisten. Und da eben auch viel die Leute an die Hand zu nehmen. Ne? Das ist, glaube ich, extrem wichtig bei so einer neuen Technologie.
Wie schätzt du die Schnelllebigkeit der LLMs ein? Also jetzt gerade im Moment, was da so passiert. Also du hast gerade eben die ganze Zeit gesagt, ihr habt GPT eingebunden in irgendeiner Form. Habt ihr auch andere LLMs mit drin oder arbeitet ihr aktuell ausschließlich mit GPT?
Genau, wir sind Sprachmodell unabhängig. Also wir können jedes Sprachmodell bei uns integrieren, testen auch immer sehr viele. Tatsächlich wirklich die meisten, die wir nutzen, sind alle von OpenAI derzeit, weil die für den Use Case, also wir machen da sehr viele interne Tests mit unseren Use Cases und gucken, haben dann gewisse Evaluierungen und Benchmarks und sehen, dass da die Modelle immer noch die besten sind. Und dann gibt es, sage ich mal, so ein bisschen Präferenzen Richtung Claude, ne, für gewisse Texte vielleicht wird dann Claude mehr benutzt, aber da ist schon noch hauptsächlich OpenAI-Modelle sind dabei, genau. Und die Schnelllebigkeit ist, nehme ich jetzt so ein bisschen wahr, also für mich zumindest persönlich war das die ersten 2 Jahre nach ChatGPT war das sehr, sehr wichtig, dass du da sehr schnell als, ich sag mal, Softwareanbieter auf die neuen Modelle gegangen bist. Jetzt der Sprung von 4 auf 4.5 oder von 4.0 zu 4.5 oder wie auch immer, ne? Das ist kaum spürbar mehr und auch das Thema von einem normalen LLM in Richtung Reasoning-Modell ist für unseren Use Case im Marketing kommt auch nur sehr selten zu tragen. Deswegen, jetzt gerade habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir testen da immer noch sehr viel, aber wirklich die spürbare Qualitätssteigerung ist kaum mehr da für unsere Kunden.
Jetzt für die, die hier zuhören und sich gerade fragen, redet der gerade LLM und Reasoning. Also LLM steht für Large Language Model und ist quasi so der Überbegriff für alle Sprachmodelle, die man so nutzen kann. Und Reasoning, das ist jetzt bei den neuen Modellen O1 von GPT hinzugefügt worden, O1 Pro und Claude 3.7 Sonnet. Und Reasoning bedeutet im Grunde genommen, dass das Modell, bevor es einen Output gibt, erst nochmal so ein Stück weit drüber nachdenkt, was für Schritte erfüllt werden müssen. Perplexity hat es auch mit dem Deep Search, heißt es, glaube ich, oder Deep Research, weiß gar nicht.
Deep Research
ist bei OpenAI und bei, ich weiß gar nicht, wie es da heißt, Tiefe Suche heißt, glaube ich, bei Perplexity.
Deep Search macht Sinn, ne?
Ja, Deep Search, ja. Ja, also wie gesagt, das sind halt mittlerweile die neuen Modelle, die jetzt nicht direkt einen Output geben, sondern auch darüber nachdenken und so eine gewisse autonome Entscheidungsfindung durchführen, bevor sie anfangen, einen Output zu generieren. Und das ist natürlich in meinen Augen ein super spannender Fall, wenn du das jetzt mittlerweile auch in so Tools wie bei euch implementieren kannst. Ich baue jetzt gerade die ersten Tests in NNN auf, wo ich auch Reasoning-Modelle mit implementiere. Und da ist halt der Output, also ich finde, von Nicht-Reasoning zu Reasoning ist der Output schon nochmal deutlich besser.
Genau, weil dann es fügt einen Schritt hinzu. Und also viele Kunden von uns wollen eben sehr, sehr schnell auch Ergebnisse und wollen gar nicht mehr. Also es kommt sehr auf die Use Case drauf an, sozusagen. Ja. Und
ja, das ist natürlich ein Punkt. Also Geschwindigkeit erreichst du mit so Modellen halt nicht. Also wenn du den schnellen Output benötigst, dann bist du mit Reasoning nicht am richtigen Platz.
Definitiv. Ja,
wie siehst du das aktuell so auf dem Markt? Also was ich bei euch nochmal hervorheben muss, ja, ihr seid ja aus Frankfurt. Gerade die ganzen.
Unsere Firma sitzt in Hamburg tatsächlich, aber ja, wir sind auf jeden Fall aus Deutschland.
Ist ja auch noch aus Deutschland. Und da klingeln ja jetzt bei allen Datenschutzbehörden, klingeln ja da die Ohren, weil die sich denken, endlich mal, oder was heißt endlich mal, ihr seid ja wirklich schon länger am Markt als viele andere Tools. Aber gerade in der recht konservativen Maschinenbaubranche, Handwerksbranche, die haben alle, egal wie klein, die sind irgendwo einen Datenschutzbeauftragten. Und jetzt habt ihr natürlich mit einer deutschen Firma schon mal eine Hürde weniger in Richtung, meine Modelle könnt ihr verwenden. Wie sieht's da aus in Bezug auf sensible Daten, sensible Firmendaten? Wie geht ihr damit um?
Genau, also alles ist quasi in einem geschlossenen Raum. Also wenn du Kunde bei uns bist, alle Informationen, die du teilst, alle Dokumente, die du hochlädst, Informationen über deine Firma, kannst du sozusagen sehr stark innerhalb deines Teams einschränken, aber generell alles, was hochgeladen wird, ist in einem geschlossenen Raum. Und auch die Server liegen alle in Deutschland. Wir haben die ganzen DSGVO-Dokumente und so weiter. Dafür sind wir gut gewappnet. Wir machen jetzt sogar auch eine ISO-Zertifizierung. Also sind da auf der IT-Security-Ebene aus meiner Sicht gut aufgestellt. Und auch das Thema, wie werden meine Daten in die LLMs gegeben? Die sind auch alle in EU gehostet und müssen eben für die Textgenerierung einmal verarbeitet werden. Dort werden sie aber wieder gelöscht. Also sie werden auch nicht Teil des Trainings, fürs Training genutzt oder so.
Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, was ich jetzt da irgendwann mal gehört habe, gerade wenn es um sensible Daten geht, dass halt so ein Zwischenschritt eingefügt werden kann, der dann quasi Namen, E-Mail-Adressen, sonst irgendwas quasi ersetzt durch irgendwelche Dummies, wenn es jetzt um sowas geht. Aber gerade in der Maschinenbaubranche, wenn du vielleicht sensible Maschinendokumente hast, die du halt im Teil des Kontextes mitverwenden willst, dann ist es natürlich schwierig, wenn die nachher zum Training der Daten verwendet werden und auf einmal generiert jeder halt deinen Content. Also da hebt ihr euch natürlich schon mal ganz massiv von ab.
Ja, genau.
Wie sieht denn so ein klassischer Anwendungsfall bei euch aus? Also der Kunde kommt jetzt zu euch und was, ich meine, ihr habt ja im Hintergrund wahrscheinlich Zugriff auf das, was so abläuft. Was sind so die Haupt- Use Cases für eure Software?
Also wir sehen von den Nutzergruppen, ne, wir kommen aus einer Zeit, wo wir 3000 Nutzer am Tag sich bei uns registriert haben. Jetzt sind wir so bei 1000. International, unser Hauptkundenstamm kommt aus der Dachregion. Deswegen kannst du dir vorstellen, die Anwendungsfälle sind sehr breit. Also wir kriegen von dem Studenten, der sein Paper schreiben möchte, bis hin zu einer großen Marke, die wirklich digitales Marketing komplett mit NeuroFlash bearbeiten will. Also da ist dann der Use Case konsistente Markenbotschaften, konsistente Content für Social Media, für Webseite, für E-Mail. Ne? Also dann verschiedene Teams involviert, bis hin zu auch viel visuelle KI. Also wir bieten auch KI-Bildgenerierung an. Wobei ich da sagen würde, da haben wir das Produkt in den letzten Monaten nicht stark weiterentwickelt. Da kommt jetzt viel bei uns in den nächsten Monaten. Aber es melden sich extrem viele Leute an bei uns auch für KI-Bildgenerierung. Und so die Key Use Cases, so wenn ich jetzt mehr in Richtung Unternehmen schaue, ist Social Media, SEO und eben Brand Content. Das heißt, viele Leute, die ChatGPT schon ausprobiert haben zum Beispiel, die sagen, es hat mich extrem viel Zeit gekostet, den Output aus ChatGPT nochmal in meine Sprache zu bringen und nochmal zu editieren. Ich brauche irgendwie eine Software, die meinen Schreibstil, meine Marke besser versteht, damit der initiale, der erste Draft, den ich dann sowieso als Mensch nochmal überarbeiten möchte, aber dass der schon mal besser ist. So, das ist das Thema Brand Voice und wie du es am Anfang sehr schön gesagt hast, dass jeder im Team guten Content schreibt. Ne? Gerade wenn irgendwie, ich merke es jetzt bei uns, was unsere Brand Voice, ne, sind dann oft Dokumente, die irgendwo in PDFs rumliegen, aber wirklich die Leute, die dann mit Content produzieren, vergessen dann, dass die Dokumente existieren und jeder sieht das dann auch wieder subjektiv oder versteht das vielleicht anders. Und da wollen wir halt wirklich diese Konsistenz in jeden Kanal, aber auch in jedes Teammitglied sozusagen bringen. Ne. Dadurch, dass wir sehr strukturiert da unseren Kunden eine Brand Voice einmal definieren und das dann allen zur Verfügung stellen. Und das zweite ist SEO, ist eben, ne, also viele lange Texte. Sprachmodelle sind ja nicht gut darin, echte Keyword-Daten und Suchvolumina und sowas rauszufinden. Aber wenn man diese Daten hat, dann kommt man halt mit KI auch relativ schnell an den ersten Entwurf. Und man kann gewisse Research-Schritte, sei es jetzt eine WDF-IDF-Analyse oder sich die Konkurrenten zu dem Keyword anschauen und die automatisch analysieren, das kann KI alles im Hintergrund für dich machen. Das heißt, da gibt es nochmal weitere Effizienzschritte, die wir leisten. Ja, und Social Media, denke ich mal, ist so ein Use Case, weil du einfach sehr viel über verschiedene Kanäle hinweg posten musst, ist da auch KI meiner Meinung nach einfach gut geeignet, wenn du es, wie du schon richtig gesagt hast, eben das vor allen Dingen in deinem Schreibstil passiert und eher auch so die Corporate Accounts und weniger so die Personal Brands.
Ich muss zwischendurch mal hier mein Audio ausmachen, weil hinter mir schwer gewerkelt wird. Du hast gerade eben das Thema noch mit Bildern angesprochen. Also zwei Punkte, die mir jetzt gerade aufgefallen sind. Welches Modell nutzt ihr, beziehungsweise was kommt jetzt neu dazu für die Bildgenerierung?
Da nutzen wir tatsächlich noch mehr Modelle. Wir nutzen Stable Diffusion, Dolly und ja, aus Black Forest die Flux-Modelle. Ja,
die geht ziemlich steil im Moment.
Ja, also wir machen auch sehr positive Erfahrungen damit. Und da ist immer so ein bisschen die Frage, wie kriege ich es hin, auch Text auf die Bilder zu generieren? Und da gibt es dann manchmal Unterschiede zwischen den Modellen, wo es besser und schlechter funktioniert. Was jetzt hier kommt, ist wirklich, dass wir so eine Art Visual Editor bauen, also dass wir so eine Art Canva, ne, wo du wirklich online deine Bilder bearbeiten kannst, mit KI-Bild generieren kannst, dann Texte drauf machen kannst und da in die Richtung wird es dann weiterentwickelt, dass du sozusagen mehr mit dem Bild machen kannst und da auch vollumfänglich direkt vielleicht ein Social-Media-Post auch direkt dann schon fertig hast vom Visual her.
Ja, das ist natürlich ein Punkt, wo ich sagen muss, da wird es dann wieder spannend, weil aktuell ist ja wirklich der Part, du kannst relativ einfach, relativ schnell Texte schreiben. Ja, und dann fehlt es am Bild, um das Ganze zu automatisieren. Also da bin ich gespannt, wo da die Reise generell noch hingeht, so die nächsten Wochen, Monate und vielleicht Jahre, dass man auch da vielleicht sagen kann, okay, ich habe ein paar Bilder, die ich in irgendeiner Art und Weise von dem Unternehmen als Dummy hochlade und sagen kann, okay, generiere mir jetzt aus dieser Sammlung an Bildern, die ja quasi meine Brand Image Voice ist, keine Ahnung, wie man es nennen soll.
Corporate Identity,
generiere mir doch daraus bitte neue Bilder, die halt auch zu mir passen. Bis hin zu, wir können eigentlich den Social Media Prozess voll automatisieren. Jetzt weiß ich nicht, habt ihr Anbindungen zu den Social Media Kanälen?
Es steht auch auf der Roadmap, also planen wir auch hinzuzunehmen, cool. Weil wir genau, das ist unsere Vision an diesen vollumfänglichen Prozess. Also einmal auf der inhaltlichen Ebene, dass du als Marke deine Strategie gut briefst, gut definierst, damit deine Strategie sehr stark und schnell mit KI operationalisiert werden kann. Das heißt, du als Marke hast Markenstrategie XY, dann werden dir die passenden Ideen, die deine Zielgruppen gut ansprechen, vorgeschlagen, die auch vielleicht vogue sind und on Trend in deiner Zielgruppe. Und dann wird halt der Content vorproduziert mit KI. Du schaust drüber, kannst gleichzeitig mit deinem Team da sehr viel auch kollaborieren. Und mit, das ist jetzt die neue Funktion, die wir auch jetzt bald releasen, ist so diese unsere KI-Audience. Ne? Weil ich merke es oft, wenn ich selbst irgendwie Content schreibe, ich würde am liebsten einen Kunde neben mir sitzen haben, der genau unsere Zielgruppe ist, und ihn fragen, hey, wie findest du das denn? Spricht der Slogan an? Was gefällt dir daran nicht so? Und das ist heute mit Sprachmodellen auch schon möglich. Die können sich sehr, sehr schnell in Zielgruppen oder können sich in Zielgruppen hineindenken. Und es gibt erste Paper, die sagen, dass Antworten aus einem Consumer Panel, also wenn du so wirklich teure Marktforschung machst, können mit einer Genauigkeit von 85% auch über die LLMs generiert werden. Und dann auch von jedmöglicher Audience. Du kannst auch Ferrari-Fahrer als Zielgruppe definieren. Und es ist sehr schwer, Ferrari-Fahrer in eine Marktforschung zu bekommen. Die müsstest du sehr viel Geld zahlen, damit die überhaupt eine Minute mit dir verbringen. Und das, da glauben wir eben genau an diesen, dass der Kreationsprozess sehr stark Strategie getrieben und standardisiert werden kann, aber gleichzeitig auch der Kreationsprozess sehr viel mehr diese Optimierungsschleife, die du eigentlich ohne KI erst, nachdem du den Content publiziert hast, bekommst, schon bevor du ihn publiziert hast, bekommst. Und deswegen dieses, und dann fehlt halt noch auf der Prozessebene, dass eigentlich der Post direkt auf LinkedIn oder wo auch immer gepostet wird, damit du dir da auch wieder so ein, zwei Minütchen sparst, Aber am Ende läppert sich das halt dann.
Ja. Ja, vor allem dieser Kontrollpunkt. Witzigerweise, ich bin gerade aktuell noch an der Automatisierung für einen Kunden dran, wo es auch um einen Bereich geht, über ein Formular Inputs reinkommen aus dem Team und daraus dann nachher verschiedene Punkte erstellt werden sollen. Und da habe ich jetzt in N&N noch einen Correction Agent hinzugefügt, der quasi den Output jetzt brieft und mir einen Content Score zwischen 1 und 100 generiert und alles, was unter 85 ist, geht in eine Korrekturschleife und wird automatisch wieder eingespielt, bis halt irgendwann der Output auf über 85% ist und dann erst geht quasi der Output weiter in die nächste Schleife.
Auf Basis was bewertet der Correction Agent das dann?
Der hat eine klare Struktur, wie sowas aussehen soll, was an Inhalten drin ist oder drin sein soll und überprüft jetzt quasi das, was im ersten Step von der KI generiert wurde, auf diese Inhalte. Und wenn irgendwas fehlt oder falsch formuliert ist oder irgendwie nicht der genauen Formatierung entspricht, gibt es halt wieder zurück, gibt klare Handlungsanweisungen an die KI, um das halt dann im zweiten Step zu korrigieren. Und der korrigierte Step geht dann halt wieder durch die Schleife durch, wird überprüft. Und bis der halt irgendwann sagt, okay, ich habe 85%, da muss ich jetzt halt mal noch ein bisschen nivellieren, wo die Reise hingeht und das noch ein bisschen feinschleifen. Aber der Hintergedanke ist quasi, dass ich mit dem ersten Input, der aus dem Formular reinkommt, was generiere, was schon mal so gut vom Aufbau ist, dass ich im Anschluss aus diesem Output quasi alle weiteren Schritte abgreifen kann und habe halt diese händische Analyse gar nicht mehr mit drin. Und in diesen Analyse-Agent könnte ich jetzt beispielsweise auch Zielgruppen reinbringen, könnte den Schreibstil noch mit integrieren, der halt dann mit abgegriffen wird.
Aber ja, das ist ein sehr ähnlicher Gedanke. Was wir bei uns noch mehr machen, ist, dass wir initial mehrere Varianten schon generieren und im Hintergrund die Varianten auch scoren und dann dem Kunden nur die Top 3 anzeigen. Und so kriegt er direkt halt mehr den relevanteren Inhalt angezeigt. Aber sehr smartes Ding. Und ich glaube, da hilft dir halt KI auch wieder, als dein Sparringspartner sein. Das, glaube ich, machen so sehr wenig Leute bisher.
Ja, also das ist auch mein Eindruck, den ich so habe. Also es wird meistens irgendwie ein Input reingegeben, dann kommt ein Output raus und es findet eigentlich in der Regel nie eine Korrekturschleife statt in dem LLM. Also es wird vielleicht der Text dann rausgezogen, dann händisch nochmal überarbeitet, anstelle aber zu sagen, okay, hier der untere Absatz passt mir noch nicht so gut, der geht mir zu sehr in die Richtung, bitte nochmal anpassen und halt wirklich das LLM in dem Sinne zu nutzen, um den Text wieder umzuschreiben.
Ja. Ja,
du hast aber noch einen Use Case mitgebracht. Ja, wir haben ja hier die Möglichkeit, den Bildschirm zu teilen. Da bin ich jetzt super gespannt, was da kommt.
Genau, ich kann einfach mal.
Also einfach für diejenigen, die jetzt mal so ein bisschen wissen wollen, wie sieht Neuroflash im Hintergrund. Neuroflash oder Neuroflash? Wie?
Neuroflash.
Neuroflash. Wie sieht das so im Hintergrund aus? Wie ist es zu bedienen? Und was ist vor allem da möglich? Hat der Hendrik mal gerade was vorbereitet? Da bin ich. Ach, der Ankerkraut-Test. Jetzt bin ich gespannt.
Also ihr seht jetzt hier wirklich, was erst wahrscheinlich in 2-3 Wochen released wird. Aber das, wie du es vorhin schon beschrieben hast, wollte ich vor allen Dingen mal auf das Thema Brand Voice zu sprechen kommen. Also es ist so, wie du gesagt hast, wir haben den sogenannten Brand Hub, wo du Informationen hochladen kannst in Form von PDF-Dateien, URLs hinterlegen kannst, wo du quasi uns was über dein Unternehmen, zu deiner Zielgruppe, zu deinen Produkten erzählst, was dann wieder immer wieder im Kontext der Textgenerierung verwendet wird. Und wir haben eben auch Brand Voices, die haben wir heute schon. Eine Brand Voice heute ist sehr viel, ist, sag ich mal, eine Umschreibung deiner Markensprache und Schreibstil. Und sie wird jetzt, wir nennen es wirklich Brand Voice Upgrade, weil du so siehst, du hast jetzt hier ganze Markenprofile, die du dann erstellen kannst. Das heißt, du kriegst auch so eine Art Analyse über deine Tonalität, kannst auch Keywords eingeben, die sozusagen oft in deinem Content verwendet werden möchtest, weil du für gewisse Wörter stehen möchtest. Du kannst auch deine Markenwerte mit reinbringen, damit der Content auch implizit dann deine Markenwerte unterstützt. Du hast sehr genaue Möglichkeiten, den Schreibstil, welche Abkürzungen sollen verwendet werden, wie viele, schreibst du in passiv, aktiv, sie oder du Form, Emojis verwenden, ja, nein. Du hast auch die ganzen Formatierungsregeln. Also was darf Überschrift in der Überschrift verwendet werden? Wie soll eine Telefonnummer formatiert werden? Welche Währung soll in den Texten stehen? Und du hast auch ein Glossar, wo du sozusagen gewisse Abkürzungen, die KI vielleicht so noch gar nicht richtig versteht, kannst du hier auch noch mal mehr briefen. Und dann als größere Firma gibt es ja oft wirklich noch mal so interne Regeln. Wie zum Beispiel bei uns, bei Flash, Wenn wir das über die LLMs produzieren lassen, dann schreiben die es immer mit großem N, aber unsere Marke sagt N klein, bitte klein, so. Und das geht immer falsch. Und das würde ich hier in so einer fortgeschrittenen Regel hinterlegen können, sodass dann jeder Text, der dann produziert wird, Neuroflash in kleinem N schreibt. Das heißt, du siehst hier wirklich, es geht sehr, sehr tief. Und am Ende kannst du das dann, das zeige ich jetzt hier kurz auf der Live-Umgebung, hast du im Endeffekt Dokumente, die du anlegst oder sogenannte Workflows, mit denen du starten kannst, oder ChatFlash ist sozusagen unser vergleichbares Interface wie ChatGPT. Und du siehst hier unten schon, du kannst dann deine Marken, Brand Voices auswählen. Das heißt, das ist halt genau das Hilfreiche. Du kannst natürlich in ChatGPT verschiedene GPTs antrainieren, aber wenn du wirklich viel switchst oder auch für verschiedene Kanäle Brand Voices anwählst, ist es immer sehr viel aufwendiger. Und so granular, wie du jetzt bei uns eben bald deine Markensprache definieren kannst, schaffen das die wenigsten in ChatGPT selbst sozusagen hinzubekommen. Und wir haben ja also viele, ein Prompt-Engineer und drei Data Scientists, die wirklich super viel da auch Feintuning und sowas gemacht haben im Hintergrund. Und da siehst du jetzt eben hier, du kannst deine Brand Voice auswählen, deine Informationen hochladen oder anwählen, die verschiedenen Modelle auswählen und auch Prompt-Vorlagen im Team teilen oder aus der Community nutzen. Und so kannst du einfach starten. Ja? Und das Interface ist eben auch dafür spezialisiert, eher im Team und als Marketing zu arbeiten. Das heißt, wir arbeiten direkt mit Dokumenten, weil einfach Dokumente aus meiner Sicht, wenn man gerade lange Texte schreibt, kannst du es editieren, du kannst auch die KI nutzen, um nach und nach mal umzuschreiben und so weiter. Und du hast am Ende eben die Möglichkeit, das alles runterzuladen oder direkt als HTML sogar zu exportieren. Und hast dann eben hier verschiedene Features noch, je nachdem, wie gut du schon prompting kannst. Wenn du zum Beispiel einfach sehr schnell neue Vorschläge bekommen möchtest, kannst du eben hier aus unseren 100 verschiedenen Textarten, Texttemplates einfach auswählen. Also kannst du irgendwie, wenn du jetzt den Social Media Use Case hab, ich switch mal kurz schnell auf Deutsch. Du siehst, wir haben so 14 verschiedene Sprachen, in denen wir Content von Scratch produzieren können. Und dann kann man eben hier eine Instagram-Caption, kann man, wollen wir ein Beispiel machen mit einem Use Case von deinem Kunden?
Ja, bitte. Nehmen wir denn für einen Use Case? Ein Kunde von mir, der baut Rollfenster und das sind eigentlich Windschutzrollos für Terrassenüberdachung. Ganz spezifisch.
Okay.
Hast du gerade noch ein anderes Fenster offen, weil ich sehe jetzt hier nur den Welle eine Textart im
Ja,
Bildschirm.
genau.
Okay.
Die Frage ist, ob wir sollen wir den für den schnell eine Brand Voice anlegen? Es geht ganz schnell.
Ja, mein Segen hast du. Ich hoffe, ich kann dir alle Antworten geben, die du brauchst.
Brauche nur eine URL eigentlich. Okay. Genau, weil die Brand Voice, wie du die bei uns anlegen kannst, ist eben auch ganz simpel. Du müsstest einfach eine Seite finden, die so ein bisschen genau über die Firma spricht. Okay, das sind jetzt ein Text hier. Versuchen wir das mal so. Ist jetzt nicht so viel Text, aber ich bin jetzt in der Brand Voice Erstellung drin. Könnt jetzt hier einfach eine URL angeben. Ne? Das heißt, da empfehle ich immer so die Über uns Seite, so Philosophie-Seite etc. zu benutzen. Ich würde jetzt einfach mal die Seite nehmen, auch wenn da jetzt nicht so viel draufsteht. Dann würde ich jetzt einfach die Über uns Seite mal das Unternehmen nehmen. Und jetzt analysiert er, geht da quasi auf die Seite drauf und versucht zu verstehen, wie ist die Tonalität, Schreibstil, wer ist die Zielgruppe dieser Marke. Dauert dann meistens so 5 bis 10 Sekunden. Und dann kriege ich einen Vorschlag. Das ist eben jetzt noch unsere alte Brand Voice. Du siehst, die ist weniger granular und eher in Textform. Dadurch weniger übersichtlich. Aber am Ende stehen dann so Sachen drin wie, ne, das ist Definition, wer ist Gerd? Was sind die linguistischen Guidelines? Was sind Do's und Don'ts? Was sind vielleicht gewisse Begriffe, die speziell nochmal definiert werden sollen? Das würdest du jetzt als Profi, der die Marke besser kennt, nochmal
Ja,
durchgehen,
passt
nochmal ein
aber.
bisschen editieren. Ne? Ich gehe auf Weiter, speichere mir die jetzt einfach als Gerds ab und habe die jetzt hier in meinem Brand Hub drin und kann jetzt eben hier sagen, ich jetzt die Brand Voice Gerds aus. Und jetzt kann ich eben normal prompten oder ich nehme Prompt-Vorlage und schreibe mir zwei neue Vorschläge für einen Slogan. So, jetzt Wenn du das jetzt ohne die Brand Voice schreiben würdest, ne, dann wüsstest du ja gar nicht, wer ist die Firma, worüber. Und dadurch, dass ich jetzt, der Prompt ist immer noch schlecht, ne, weil es sehr wenig ist, aber am Ende siehst du, hat er jetzt im Hintergrund verstanden, wofür ich einen Slogan schreiben soll, sozusagen. Ne? Und das ist im Endeffekt die Brand Voice, die ist überall in dem Dokument angewählt. Das heißt, egal, ob ich jetzt hier über die Templates mir Texte produziere, zum Beispiel irgendwie eine Produktbeschreibung für ein neues Rollo oder so, dann greift er immer wieder auf die Brand Voice zurück. Ne? Also ich mache es hier einfach mal in Schutz. Okay, Gers und sage jetzt hier, Brand Voice Gers ist schon ausgewählt, kann jetzt hier auch nochmal Anzahl Vorschläge anwählen. Und hier bekomme ich jetzt eher verschiedene Varianten für eine Produktbeschreibung und gleichzeitig so eine Art Score, wie gut ist womöglich diese Produktbeschreibung in Form von Lesbarkeit, also wie leicht lesbar sind die Texte und wie emotional sind die Texte. Siehst du hier unten, danach wird es dann auch sortiert. Und dann kann ich hier einfach draufklicken, den Text auf den Editor setzen und dann hier eben nochmal weiterarbeiten und sagen, analysiere mir den Text nochmal oder schreibe mir den Text in Bullet Points. Und dann kannst du quasi mit dem Anwählen, weißt du jetzt genau, okay, den Text soll ich jetzt nochmal in Bullet Points sagen und dann jetzt hier einfügen, dann fügt du das einfach unten drunter ein. Also du hast quasi auf dem Editor auch nochmal diese Generierungsmöglichkeiten, die dich da auch einfach nochmal effizienter machen, weil es eben kein Chat-Konversationsfenster ist sozusagen. Ne? Den Chat hast du immer noch hier rechts, kannst natürlich die Ergebnisse dann auch einfügen. Bildgenerierung ist eben auch integriert. Da finde ich die Funktion Eingabe optimieren immer ganz cool, weil ich finde, Prompts für Bildgenerierung zu schreiben ist nochmal sehr viel schwieriger als für den Textbereich. Und da haben wir eben so verschiedene Templates. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein realistisches Foto haben möchtest, dann, wir nehmen jetzt mal Flux Pro.
Jetzt bin ich dann gespannt.
Genau, ich habe jetzt den Prompt nicht gelesen. Du siehst, er hat den auch in Englisch gemacht, weil manchmal die Bildmodelle auf Englisch nochmal besser funktionieren. Ich hoffe, er versteht jetzt den Begriff Windschutzrollos. Musst du mir jetzt sagen, wie das wird.
Jein, also das ist nicht ganz das Produkt, was die haben, aber ist zumindest schon mal an einer Terrassenüberdachung dran. Aber ich finde das schon erstaunlich, wie gut Flux mittlerweile Bilder generiert. Also wie mein Eindruck, du erkennst doch jetzt hier nicht, dass es KI generiert ist. Also zumindest nicht auf die Distanz jetzt am Bildschirm. Ja.
Aber das, was du gerade gesagt hast, das ist aus meiner Sicht, wenn das möglich ist mit der Technologie, nämlich ich habe ein Produkt und ich habe vielleicht einen Product Shot und das möchte ich für Social Media in die verschiedenen Szenen setzen oder ein Jogging-Schuh, bitte zieh den an einen Mann, der gerade im Wald joggen geht. Und das geht leider heute, versuchen das Startups, wenn sie so wirklich 3D-Scans machen von den Produkten und dann wirklich 3D-Modelle bauen, dann geht das, aber halt nicht skalierbar. Und ich hoffe, dass wir das jetzt so in den nächsten Monaten gelöst bekommen. Google hat da schon einen großen Fortschritt gemacht tatsächlich. Damit experimentieren wir auch gerade viel, die quasi existierende Bilder dann einfach verändern können. Also da kann man dann so einen Produkt-Shot hochladen und sagen, setze mir den Schuh an einen Mann joggend im Wald. Man sieht es schon fast so aus. Ne?
Und man sieht nicht, dass er 6'10 hat.
Richtig. Das Problem haben wir zwei Fliegen mit einer Klatsche gelöst.
Genau. Ja, wunderbar. Schuh angezogen, sind die 6'10 weg. Top. Ja, also ich finde das schon krass, was da jetzt möglich ist. Also vor allem jetzt auch aus, ich betrachte das jetzt aus zweierlei Sicht. Ich bin relativ weit auch in dem Thema Prompting und kann mir da mit meinen Modellen, ich weiß also, welches Modell ich für welche Aufgabe nutzen muss, aber für eigentlich die meisten meiner Kunden ist halt hier so ein Tool in der Art und Weise, würde halt einfach den Prozess um ein Vielfaches erleichtern und vor allem, jetzt ist die Person, die fürs Marketing zuständig ist, vielleicht mal krank oder es kommt mal ein Praktikant dazu und dann kann man dem Praktikant sagen, bitteschön, das sind die Themen, Feuer frei.
Genau, und was du hier siehst, das sind unsere Workflows, die wirklich im Hintergrund auch nochmal sehr viel mehr machen für dich. Also jetzt unser SEO-Workflow zum Beispiel, da gibst du die Keywords ein, die relevant sind für dich. Und im Hintergrund wird direkt eine WDS-IDS-Analyse getriggert, um zu gucken, welche anderen Keywords sind noch relevant, semantisch relevant, werden dann direkt in den Artikel mit eingebaut. So, ne? Und das ist auch eine sehr leichte Art und Weise, gar nicht so sehr viel über zu wissen, das Thema Prompting, aber gleichzeitig im Hintergrund auch viele Prozessschritte zu automatisieren.
Ja, definitiv. Bist du jetzt da gerade was am Generieren im Hintergrund? Oder?
Nee, ich würde jetzt hier, glaube ich, stoppen, weil sonst geht es zu tief in die Demo rein. Aber ich wollte nur noch mal kurz die Oberfläche mit den Workflows zeigen. Am Ende kann man gerade gucken, ob ich da noch einen Beispieltext habe. Kommen dann wirklich ganze Artikel raus, die, naja, in dem Fall, das ist jetzt nicht. Naja, also es kommen wirklich 3000 Wort lange Artikel raus mit Bild,
Boah.
mit Unterüberschriften, auch mit, was haben die Leute in Google gefragt? Also diese What People Also Ask Fragen werden direkt beantwortet. Und
Krass.
da, ne, ja, fassen wir einfach viele Prozessschritte dann zusammen mit diesen Workflows.
Jetzt hast du mich fast so weit, dass ich mir gleich einen Zugang einrichte.
Ja, das können wir gerne im Nachgang lösen, ja.
Mega gut. Ich finde vor allem, was ich auf jeden Fall jetzt mal hier raushöre, ihr seid ja schon seit ziemlich zu Beginn mit dran und die Kunden profitieren natürlich dann von eurem Know-how. Also ihr seid jetzt keiner, der jetzt gerade gesagt hat, ah wunderbar, KI ist jetzt in aller Munde, ich entwickle jetzt mal so ein Produkt, sondern ihr seid ja eigentlich mit den ganzen LLM-Herstellern durch die Entwicklungsprozesse durchgegangen und habt euer Produkt einfach weiterentwickelt. Also ohne dafür jetzt irgendwie explizit werben zu wollen, merkt man halt schon, dass hier auch ein weitgehender Gedanke dahinter ist in diesem Produkt, um einfach nicht nur für euch ein Produkt zu bauen, wo ihr natürlich euren Lebensunterhalt mit bestreiten wollt, davon mal abgesehen, sondern dass ihr halt wirklich einen Mehrwert bieten wollt für eure Kunden, die dann halt sagen, okay, wir haben hier eine Investition für ein Tool. Das ist ja immer so die Abwägung, die sich die Unternehmen machen. Aber wir haben eine Investition, die uns aber auf der anderen Seite des Schreibtisches eine gewisse Anzahl an Stunden spart für Tätigkeiten, die jetzt einfach mittlerweile benötigt werden, um halt einen klaren Unterschied zum Wettbewerb dazu bieten. Und
Stunden
mega
sparen ist
gut.
eine Sache, aber am Ende glauben wir eben auch, oder ist unsere Vision, dass durch dieses Feedback der Audiences, durch unsere Scores, du auch besseren Content, der einfach einen höheren Return of Investment dann bringt. Also an beiden Ebenen, glaube ich, kämpfen wir sozusagen mit Zeiteffizienz, aber auch Effektivitätssteigerung des Marketings. Ja.
Ja, perfekt. Ja, an der Stelle auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Dreiviertel Stunde haben wir jetzt geknackt. Der Pitch gehört dir.
Ja, ich freue mich, wenn ihr uns austestet, uns Feedback gibt vor allen Dingen, wie du es, glaube ich, gerade gesagt hast, Felix. Mehrwert ist natürlich, das ist genau unser Ziel, weil auch selbst wenn wir am Ende unser Unterhalt davon bezahlen müssen, das geht eh nur, wenn wir ein cooles Produkt und ein wertvolles Produkt für euch entwickeln. Und gerade für Maschinenbaubranche wäre ich super interessiert, ob ihr da nochmal individuelle Use Cases habt, die wir da vielleicht mit euch gemeinsam entwickeln können. Und freue mich über Kontaktaufnahmen, über diverse Kanäle. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Super spannendes Produkt. Und ich hatte ja eingangs schon mal erwähnt, ich bin, glaube ich, vor 2 Jahren oder so, oder ja, müsste 2 Jahre her sein, in der Zeit in der Agentur bin ich mal irgendwann darüber gestolpert. Und man findet ja auch diverse Videotutorials von euch auf YouTube, wo halt das Produkt erklärt wird. Ja, in der Regel echt gelobt wird, muss man sagen. Also, dass die Leute wirklich ihren Benefit da drin haben. Und von daher finde ich super, super cool, dass du hier den Weg in meinen Podcast gefunden hast über verworrene Wege. Ich hatte ja eingangs gesagt, ich bin ja eher ein kleines Licht im Vergleich zu euch. Also ein OMR-Schild hängt hinter mir noch keins. Also von daher, nee, tipptopp. Finde ich super.
Cool, hat Spaß gemacht. Danke dir.
Ja, ebenso. Ansonsten, ja, ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Alle Links, die Henrik mir zur Verfügung stellt, findest du unten in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung. Klick gern rein oder schreib Henrik direkt an, wenn du sagst, ich habe einen Use Case, den würde ich gerne gemeinsam mit Neuroflash entwickeln oder dabei ja an der Entwicklung teilnehmen. Schreib einfach und dann schauen wir, was sich ergibt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.